Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten kam das Volk Israel in den Ebenen von Moab an. Mose richtete sich in dieser Zeit nochmal an das Volk und nahm sie so mit in die Vergangenheit. Die Zeit des Auszugs aus Ägypten, die Zeit am Berg Sinai, das Aufbrechen vom Berg Sinai und eben vor 40 Jahren zuvor das Ankommen vor dem Land Kanaan und die Möglichkeit, in dieses Land einzuziehen. Und diese Möglichkeit haben sie nicht genutzt. Fehlendes Vertrauen, fehlender Glaube, dass Gott ihnen dieses Land geben wird, so wie es Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Und nun, 40 Jahre später, neue Generation, und Mose wendet sich an diese neue Generation, aber indem er sie mitnimmt in die Vergangenheit, sich erinnert und aus dieser Erinnerung die Kraft nimmt oder sie ermutigt, an die Zukunft zu glauben. Und an dieser Stelle fahren wir weiter fort. In der letzten Episode haben wir mit dem ersten Kapitel vom 5. Mose begonnen und setzen dort ab Vers 41 an. Genau an dem Punkt, als Mose das Volk erinnert und ihnen sagt, ihr habt dem Wort der Kundschafter geglaubt, ihr habt dieses Vertrauen nicht aufgebracht. Ich habe versucht, euch zu ermutigen. Kaleb, Josua, sie haben versucht, euch zu ermutigen und Gott zu vertrauen, aber ihr habt gesagt, nein. Und ab Vers 41 geht es jetzt also weiter. Da antwortetet ihr und sagtet zu mir, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Das ist so dieser Moment der Einsicht. Ja, wir hätten Gott glauben sollen. Wir haben damals gegen Gott gesündigt, weil wir ihn nicht geglaubt haben. Aber dann fuhren sie fort, wir wollen hinaufziehen und kämpfen nach allem, was der Herr, unser Gott, uns geboten hat. Es war ja schon damals sehr verwunderlich. Und falls Sie nachlesen wollen, das ist in 4. Mose, Kapitel 11. 4. Mose, Kapitel 10 ist so der Aufbruch vom Sinai. Dann Kapitel 11 ist die Episode mit dem Wachteln. Und dann Kapitel 13 werden die Kundschafter ausgesandt. Und danach entfaltet sich so diese Episode. Und das Volk glaubt diesen 10 Kundschaftern. Dieses Gerücht verbreitet sich, wir werden es nicht schaffen. Sie wollen Mose und Aaron steinigen, Gott greift ein. Und dann sagen sie, nachdem Gott ihnen sagt, ihr werdet 40 Jahre durch die Wüste ziehen, diese Generation, die nicht geglaubt hat, die wird in dieser Wüste sterben. Als sie das dann hören und merken, was sie getan haben, sagen sie, okay, wir werden doch in das Land ziehen. Wir werden in das Land ziehen, so wie der Herr, unser Gott, uns geboten hat. Und ihr gürtetet euch, Vers 41 immer noch, ein jeder seine Waffen um und hieltet es für ein leichtes, ins Gebirge hinaufzuziehen. Auf einmal, ja, was glaubten sie? Dann doch. Vers 42, da sprach der Herr zu mir, sprich zu ihnen, zieht nicht hinauf und kämpft nicht, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht vor euren Feinden geschlagen werdet. So redete ich zu euch, aber ihr hörtet nicht. Und ihr wart widerspenstig gegen den Befehl des Herrn und handeltet vermessen und zogt in das Gebirge hinauf. Da zogen die Amoriter aus, die auf jenem Gebirge wohnten, euch entgegen und jagten euch nach, wie es die Bienen tun. Und zersprengten euch in Seir bis nach Horma. Und ihr kehrtet zurück und weintet vor dem Herrn, aber der Herr hörte nicht auf eure Stimme und neigte sein Ohr nicht zu euch. Und ihr bliebet in Kadesh viele Tage, eben die Zeit, die ihr dort bliebet. Als sie hätten hören sollen auf das Wort Gottes, auf seine Stimme, haben sie es nicht geschafft, konnten sie nicht. Als Gott dann ihnen sagte, okay, gut, wenn ihr nicht glaubt, dass ihr in das Land Kanaan einziehen werdet, kein Problem, dann werden wir eben nach eurem Wort handeln und ihr werdet in der Wüste bleiben, 40 Jahre lang. Dann auf einmal sagen sie, doch, okay, dann wollen wir Gott glauben, dann wollen wir dir glauben, Herr, dann lass uns doch in das Land Kanaan einziehen. Doch dann war es zu spät, Gott sagt, Gott, zieht nicht hinauf, Vers 42, kämpft nicht, denn ich bin nicht in eurer Mitte. Und das war für mich dann so in dem Nachdenken über diese Geschichte eines so der Schlüsselbegriffe, Gott in der Mitte. Wenn Gott nicht in ihrer Mitte ist, dann werden sie kein Gelingen haben. Dann wird es ihnen nicht gelingen. Gott wollte in ihrer Mitte sein und Gott war in ihrer Mitte. Deswegen das Heiligtum, das Zelt der Begegnung, Gott wollte mitten unter ihnen wohnen. Das ist der gesamte Gedanke des Heiligtums, ist, dass Gott mitten beim Volk sein will. So wie es eigentlich am Anfang war. Gott war beim Menschen. Als Gott die Erde geschaffen hat, Gott war bei Adam und Eva, Gott war beim Menschen. Die Trennung des Menschen von Gott ging vom Menschen aus. Und Gott kehrt zurück und sagt, ich will in eurer Mitte sein. Aber nur wenn ich in eurer Mitte bin, dann gelingt es. Ansonsten werdet ihr scheitern. Und es kann dann sogar so weit gehen, dass selbst wenn man dann Gott beim Wort nimmt, nämlich bei dem Wort, das er gesprochen hatte, dass sie in das Land Kanaan einziehen, selbst als sie Gott beim Wort nahmen, war es aber das Entscheidende nicht, ob sie ihn dann beim Wort nehmen, sondern ob er in ihrer Mitte ist. Denn sie nahmen ihn zu spät beim Wort, als es eben schon vorbei war. Als der Augenblick des Einzugs schon vorbei war. Und dann reicht es eben nicht, einfach loszuziehen und zu handeln, sondern sie hätten dann wiederum auf Gott hören sollen und mit ihm mitziehen oder ihm folgen auf dem Weg, den er mit ihnen gehen wollte. Denn er wollte in ihrer Mitte bleiben. Er hat ja nicht gesagt, ich gehe. Nur die Mitte, wenn man es so sagen könnte, die Mitte war jetzt auf einmal woanders. Gott wollte nicht mehr in das Land Kanaan einziehen, sondern mit ihnen in der Wüste bleiben. Und sie weinen, aber Gott ändert sein Wort nicht. Kapitel 2, Vers 1. Und wir wandten uns um und brachen auf zur Wüste auf dem Weg zum Schilfmeer, wie der Herr zu mir geredet hatte. Und wir umzogen das Gebirge Seir viele Tage lang. Und der Herr redete zu mir und sprach, lange genug habt ihr dieses Gebirge umzogen, wendet euch nach Norden. Ist ja auch so spannend, Gott lässt ihr da nicht alleine. Gott sagt ihr nicht, weil ihr mir nicht vertraut habt, weil ihr nicht geglaubt habt, weil ihr etwas anderes gemacht habt als das, was ich dachte, das gut ist für euch. Deswegen bin ich weg. Er ist ja da mit ihnen. Ja? Wir wandten uns um und brachen auf zur Wüste, wie der Herr zu ihm geredet hat, zu Mose. Und wir umzogen das Gebirge und der Herr redete zu mir und sprach. Das heißt, Gott geht mit ihnen. Gott lässt sie nicht alleine. Sie sind weiter unterwegs und er ist mit ihnen. Vers 4, und gebiete dem Volk und sage, ihr werdet nun das Gebiet eurer Brüder, der Söhne Esau, durchziehen. Ja? Esau und Jakob. Sie stammen von Jakob ab, aber natürlich hatte auch Esau Kinder und Nachkommen und diese Nachkommen wurden zu einem Volk. Und deswegen sagt er, ihr werdet nun das Gebiet eurer Brüder, der Söhne Esau, durchziehen, die in Seir wohnen und sie werden sich vor euch fürchten. Aber hütet euch wohl, lasst euch nicht in Streit mit ihnen ein. Denn ich werde euch von ihrem Land auch nicht die Breite einer Fußsohle geben. Denn das Gebirge Seir habe ich dem Esau zum Besitz gegeben. Nahrung sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu essen habt, und auch Wasser sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu trinken habt. Denn der Herr, dein Gott, hat dich in allem Tun deine Hand gesegnet. Er gab Acht auf deine Wanderung durch diese große Wüste. Diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. Also da kommt es erneut zum Ausdruck, ich bin mit dir gewesen, diese gesamten 40 Jahre. Du warst nicht alleine, es hat dir an nichts gemangelt. Weil manchmal auch so dieses Bild so von Gott existiert, wenn man seinen Willen nicht tut, dann ist man alleine, dann ist man verlassen, dann wendet sich Gott ab. Nein, Gott wendet sich nicht ab. Aber er trifft eine Entscheidung und diese Entscheidung lautete damals, wir werden nun 40 Jahre durch die Wüste ziehen, bis diese Generation die den Glauben nicht hatte, dass sie in das Land ziehen können, bis diese Generation eben nicht mehr am Leben ist. Und ihre Kinder, von denen sie sprachen, dass sie in der Wüste sterben werden, diese Kinder werden in das Land Kanaan einziehen. Aber Gott ist mit ihnen, es mangelt ihnen an nichts. Und jetzt sind sie drauf und dran, durch das Gebiet der Söhne Esau durchzuziehen. Aber dieses Land, das gehört ihnen nicht. Davon wird Gott ihnen nichts geben. Das gehört Esau. Vers 8. Und wir zogen von unseren Brüdern, den Söhnen Esau, die in Seir wohnen, weiter weg von der Araberstraße, von Elat und von Esion-Geber und wandten uns und zogen auf dem Weg zur Wüste Moabs. Da sprach der Herr zu mir, befehde Moab nicht und lass dich nicht in einen Krieg mit ihnen ein, denn ich werde dir von seinem Land keinen Besitz geben. Denn Ar habe ich den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. Moab, das Volk der Moabiter, stammt ja eigentlich auch aus der nahen Verwandtschaft von Israel. Nämlich Lot als Vater von Moab, oder als Vater der Moabiter, Lot, ein Neffe von Abraham. Und Abraham als der Vater, Großvater vom Volk Israel. Also es ist auch Familie. Aber Gott sagt ganz klar, Moab habe ich dir nicht gegeben. Das Volk der Moabiter und ihr Land, das ist auch geschützt. So wie du geschützt bist, so sind auch sie geschützt. Es ist einmal spannend, auch so diese Perspektive zu sehen, denn die hatten wir auch nicht, als wir im 4. Mose lasen, dass das Volk in den Ebenen von Moab ankam. Und zwar 4. Mose, Kapitel 22, Abvers 1. Und die Söhne Israel brachen auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs jenseits des Jordan bei Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volk, weil es so groß war. Und es graute Moab vor den Söhnen Israel. Und dann kommt ja diese ganze Episode mit Bileam, der Versuch der Moabiter und auch der Midianiter, Israel zu fluchen und zu vernichten durch den Fluch des Propheten Bileam. Und falls Sie die Geschichte damals nicht mitgelesen haben, lade ich Sie ein, 4. Mose, Kapitel 22, dort so die nächsten Kapitel zu lesen. Eine höchst spannende Geschichte, was da passiert ist. Aber aus der Sicht der Moabiter ist ein Grauen, ein Entsetzen. Dieses Volk wird uns vernichten. Was soll uns geschehen? Aus der Sicht Gottes hätten sie sich eigentlich fallen lassen können, spannen können, Frieden haben können. Denn Gott hat ganz klar gesagt, ihr werdet das Volk der Moabiter nicht befehden. Kein Konflikt. Das Land, in dem sie wohnen, das gehört ihnen, das gehört euch nicht. Und da habt ihr nichts zu suchen. So spannend, wenn man jetzt so merkt, wenn Mose zurückblickt, bekommen wir manche Einblicke oder manche Perspektiven oder zusätzliche Informationen über das, was geschehen ist, die wir vorher nicht hatten. Es war schon jetzt im ersten Kapitel so, aber es fährt hier fort. Vers 10. Früher wohnten die Emiter darin, in dem Land der Moabiter, ein großes und zahlreiches und hochgewachsenes Volk wie die Enakiter. Auch sie werden für Riesen gehalten, wie die Enakiter. Die Moabiter nennen sie die Emiter. Und in Seir, das ist das Land der Söhne Esaus, wohnten früher die Horiter. Aber die Söhne Esau verdrängten sie und vernichteten sie vor sich her und wohnten an ihrer Stelle. So wie Israel es mit dem Land seines Besitzes getan hat, das der Herr ihnen gegeben hat. Das heißt, da kommt auch eigentlich ganz viel Stärke und Sicherheit durch. Auch in dem Land, wo jetzt die Moabiter wohnen oder im Land, wo Esau und sein Volk, die Söhne Esaus wohnen. In diesen Ländern gab es auch großgewachsene Völker. Riesen wurden sie genannt. Und dennoch wurden diese Gebiete eingenommen. Das Volk hätte damals das Land Kanaan einnehmen können. Sie hätten in das Land gehen können, aber sie hatten Angst. Sie hatten Angst vor den Völkern, vor den Menschen, die dort wohnten, vor den Städten, vor den Befestigten. Vers 13. Nun macht euch auf und zieht über den Bach Sered. Und wir zogen über den Bach Sered. Die Tage aber, die wir von Kadesh Barnea wanderten, bis wir über den Bach Sered zogen, betrugen 38 Jahre, bis die Generation der kriegstüchtigen Männer aus dem Land vollständig aufgerieben war, so wie der Herr ihnen geschworen hatte. Und zwar war die Hand des Herrn gegen sie, um sie aus dem Lager vollständig auszutilgen. Es ist ja nicht leicht, sich an sowas zu erinnern. Es ist ja auch nicht leicht, der nächsten Generation zu sagen, wegen dem, was eure Väter getan haben, wegen ihrem Unglauben, wegen ihrer Sünde, wegen ihrem fehlenden Vertrauen, sind wir diesen Umweg von 40 Jahren gegangen. Und Gott hat auch sein Wort gehalten und diese Generation an kriegstüchtigen Männern, die sind in der Wüste gestorben. So wie es Gott zuvor, 38 Jahre vorher auch vorausgesagt hatte. Es ist so gewesen und es sollte auch so sein. Und Gott hat auch da sein Wort nicht geändert. Vers 16, und es geschah, als die kriegstüchtigen Männer aus der Mitte des Volkes vollständig weggestorben waren, da redete der Herr zu mir und sprach, du wirst heute das Gebiet von Moab, von Ar durchziehen und dich den Söhnen Ammon nähern, bis du ihrer Grenze gegenüberstehst. Du sollst sie nicht befehden und dich nicht in Streit mit ihnen einlassen, denn ich werde dir von dem Land der Söhne Ammon keinen Besitz geben, denn ich habe es den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. Also Moab und Ammon, zwei Söhne Lots. Zwei Völker sind daraus geworden. Und Gott sagt, weder das Gebiet von Moab noch das Gebiet von Ammon werde ich in deine Hand geben. Da hast du nichts zu suchen, das ist nicht dein Gebiet. Das ist nicht dein Gebiet, das sollst du beachten oder darauf Acht haben und du sollst dich nicht auf einen Streit mit ihnen einlassen. Punkt. Das heißt, sie gehen nicht wahllos da umher. Das haben wir auch schon in einer der Folgen zuvor, als wir noch im 4. Mose gelesen haben, festgehalten, als es um die Verteilung des Landes ging. Sie können nicht einfach irgendwo einmarschieren und alles einnehmen und sagen, ach, das gefällt mir und das nehme ich mir auch. Gott führt dieses Volk und achtet die Grenzen Esaus, achtet die Grenzen von Moab, achtet die Grenzen von Ammon. Auch dieses Land wird für ein Land der Riesen gehalten. Riesen wohnten früher darin und die Ammoniter nennen sie Samsumiter. Ein großes und zahlreiches und hochgewachsenes Volk wie die Enakiter. Und der Herr vernichtete sie vor ihnen und sie verdrängten sie und wohnten an ihrer Stelle, so wie er es für die Söhne Esau getan hatten, die in Seir wohnen, vor denen er die Horiter vernichtete, so dass sie sie verdrängten und an ihrer Stelle wohnten bis auf diesen Tag. Es ist natürlich für uns Menschen Jahrtausende später, aber auch für einen modernen Menschen sehr schwierig wahrzunehmen und auch anzunehmen, dass Gott auf diesen Ebenen wirkt. Völker verdrängt und anderen Völkern Raum gibt. Offensichtlich sagt Gott und führt Gott diese Völker und sagt und gibt ihnen das Land, aber jetzt achtet er ihre Grenzen und sagt zu Israel, ihr werdet diese Grenzen nicht anrühren, sondern ihr Land und ihre Grenzen respektieren. Vers 23, und was die Aviter betrifft, die in Dörfern bis Gaza hin wohnten, die Kaftoriter, die aus Kaftor ausgezogen waren, haben sie vernichtet und wohnten an ihrer Stelle. Macht euch auf, brecht auf und zieht über den Fluss Arnon. Siehe, ich habe den Amoriter Sichon, den König von Heschbon und sein Land in deine Hand gegeben. Fang an, nimm es in Besitz und lass dich in einen Krieg mit ihm ein. An diesem Tag will ich anfangen, Schrecken und Furcht vor dir auf die Völker unter dem ganzen Himmel zu legen. Wenn sie die Nachricht von dir hören, werden sie vor dir zittern und beben. Da sandte ich Boten aus der Wüste Kedemot an Sichon, den König von Heschbon, mit Worten des Friedens und ließ ihm sagen, ich möchte durch dein Land ziehen, auf der Straße, nur auf der Straße will ich gehen. Ich will weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. Nahrung sollst du mir für Geld verkaufen, dass ich esse, und Wasser sollst du mir für Geld geben, dass ich trinke. Ich will nur hindurchziehen. Mit meinen Füßen, wie mir die Söhne Esau getan haben, die in Seir wohnen, und die Moabiter, die in Ar wohnen, bis ich über den Jordan hinüberziehe in das Land, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Das ist genau das, was wir in 4. Mose, Kapitel 21, auch schon berichtet bekommen haben. 4. Mose, Kapitel 28, da gerade noch mal kurz zurückgehen, 4. Mose Kapitel 21 und dort ab Vers 21. Und Israel sandte Boten zu Sichon, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen, lass mich durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht auf die Äcker und in die Weinberge abbiegen. Wir wollen kein Wasser aus dem Brunnen trinken, auf der Straße des Königs wollen wir gehen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Einfach eine ganz freundliche Bitte. Wir wollen durch dein Gebiet. Lass uns doch bitte durch dein Gebiet ziehen. Aber Sichon gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen. Und Sichon sammelte all sein Kriegsvolk und zog aus Israel entgegen in die Wüste und kam nach Jahaz und kämpfte gegen Israel. Sichon geht auf die Bitte von Israel überhaupt nicht ein, sondern zieht Israel entgegen und kämpft gegen Israel. Was wir damals auch nicht wussten, was Mose jetzt so dem Volk erzählt, ist, dass Gott ihm sagt, lass dich auf diesen Krieg ein. Ja, Vers 24 jetzt, 5. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Macht euch auf, brecht auf und zieht über den Fluss Arnon. Siehe, ich habe den Amoriter Sichon, den König von Heschbon, und sein Land in deine Hand gegeben. Fang an, nimm es in Besitz und lass dich in einen Krieg mit ihm ein. Das war damals uns nicht erzählt worden. Sondern was wir mitbekamen, ist, dass als Sichon, der König der Amoriter, hört, dass die Israeliter sich nahen, dass er sagt, Krieg. Ich werde sie nicht durch mein Land ziehen lassen. Ich ziehe in den Krieg, ich werde sie bekämpfen. Und dann kommt es auch zum Krieg. Und Israel bekämpft Sichon und besiegt Sichon und die Amoriter. Vers 30, aber Sichon, der König von Heschbon, wollte uns nicht bei sich durchziehen lassen. Das erzählt er jetzt sozusagen der nachkommenden Generation. Denn der Herr, dein Gott, hatte seinen Geist verhärtet und sein Herz verstockt, damit er ihn in deine Hand gebe, so wie es heute ist. Und jetzt kommt hier ein ganz, ganz spannender Satz von Mose. Und wie er es bewertet. Rückblickend sagt er, der Herr, dein Gott, hatte seinen Geist verhärtet und sein Herz verstockt, damit er ihn in deine Hände gebe, so wie es heute ist. Würde man nur diesen Text haben, nur diese Aussage lesen, würde man meinen, dass Gott sozusagen den Sichon, diesen König, absichtlich verhärtet und sein Herz verstockt und ihn in den Kampf schickt, damit er diesen Kampf verliert. Gegen Israel. Aber als uns im 4. Buch Mose diese Geschichte wiedergegeben wird und wir so sie aus der Sicht von Sichon, dem König der Amoriter, lesen, merken wir, dass er, dieser Amoriterkönig, diese Entscheidung trifft. Er ist derjenige, der über sich, über sein Leben, über seine Armee, über sein Volk entscheidet. Aber Sichon gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen. Und Sichon sammelte all sein Kriegsvolk und zog aus Israel entgegen in die Wüste und kam nach Jahaz und kämpfte gegen Israel. Und Israel schlug ihn mit der Schärfe des Schwertes und nahm sein Land in Besitz von Arnon bis an den Jabok, bis zu den Söhnen Ammon. Denn Ammon durften sie ja nicht berühren. Das heißt, Sichon ist der, der die Entscheidung trifft. Wir hatten es auch schon in anderen Episoden im Laufe der Geschichte. Menschen treffen eine Entscheidung und diese Entscheidung führt sie auf einen Weg. Führt sie entweder zum Guten oder zum Bösen. Und aus der Sicht jetzt von Mose, Gott sagt er, ja, Gott hat diese Entscheidung sich nicht entgegengestellt, sondern Gott leitet, führt, lässt es zu, dass Sichon diese Entscheidung trifft und sein Herz verhärtet sich. Sein Geist verhärtet sich, sein Herz verstockt sich. Gott hatte seinen Geist verhärtet und sein Herz verstockt, damit er ihn in deine Hände gebe, so wie es heute ist. Die Entscheidung, die Sichon nimmt, die verdichtet sich. Und Gott lässt diese Entscheidung zu und wird somit zum Handelnden in der Geschichte. Und ist nicht ein Überrascht. Einer, der auf einmal sich dasteht und sich sagt, oh, ah ja, was macht denn jetzt der Sichon? Sondern Gott führt diese Entscheidung von Sichon. Sein Geist verhärtet sich, sein Herz ist verstockt und er wird in die Hand Israels gegeben. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich habe begonnen, Sichon und sein Land vor dir dahin zu geben. Fang an, nimm es in Besitz, damit dir sein Land gehört. Da ist viel mehr passiert von dem, als das, was uns eigentlich berichtet ist. Viel mehr Gespräch zwischen Gott und Mose, zwischen Mose und Gott, zwischen Mose und Volk oder wie wir in der letzten Episode auch gesehen haben, zwischen Volk und Mose, als das Volk zu ihm kam und sie sagten, wir wollen das Land auskundschaften, schick Kundschafter aus. Viel mehr als das, was eigentlich uns berichtet ist. Ist ja auch selbstverständlich, denn wir waren 40 Jahre unterwegs. Und uns ist nur ganz, ganz wenig gesagt. Deswegen ist immer sehr viel Vorsicht notwendig, wenn wir die Geschichten auslegen. Vers 32, und Sihon zog zum Kampfhaus uns entgegen nach Jachza, er und all sein Volk. Aber der Herr, unser Gott, gab ihn vor uns dahin und wir schlugen ihn und seine Söhne und all sein Volk. In jener Zeit nahmen wir alle seine Städte ein und wir vollstreckten den Bann an jeder Stadt, an Männern, Frauen und Kindern. Wir ließen keinen übrig, der entkam. Nur das Vieh erbeuteten wir für uns und die Beute der Städte, die wir einnahmen. Von Aroer, das am Ufer des Flusses Arnon liegt, und von der Stadt, die im Flusstal liegt, bis Gilead, gab es keine Stadt, die uns zu stark gewesen wäre. Alles gab der Herr, unser Gott, vor uns dahin. Nur dem Land der Söhne Ammon, dem ganzen Gebiet am Fluss Jabok, hast du dich nicht genähert, noch den Städten des Gebirges, nach allem, was der Herr, unser Gott, geboten hatte. Und wir wandten uns und zogen den Weg nach Baschan hinauf. Und wohin dieser Weg das Volk damals geführt hat, das werden wir in der nächsten Glaubengeschichten-Episode erfahren. Bis dahin lade ich Sie ein, nicht weiterzulesen, sondern die Spannung auszuhalten, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, aber eben nochmal zurückzublicken. Ich habe selber für mich gemerkt, bei dem Lesen, jetzt vor allem von der Perspektive, die Mose nochmal so hineinbringt, dieser Rückblick von Mose 40 Jahre später mit zusätzlichen Aspekten, zusätzlichen Informationen, die ich vorher nicht hatte, als ich die Geschichte las oder die Geschichte miterlebte, als wir die Geschichte miterlebten. Und jetzt nochmal zurückzublicken, sie nochmal zu lesen, zurückzukehren, zu vergleichen, das mitzunehmen und ein größeres Bild entstehen zu lassen. Das hilft zum Gesamtverständnis, das hilft mir in dem Lesen und Verstehen dieser Texte und es hilft uns allen, wenn wir uns diesen Texten Jahrtausende später nähern, sie richtig einzuordnen. Und vor allem, das macht es uns möglich, eine Übersetzung zu schaffen. Also das, was hier steht, mit hineinzunehmen in unser Leben heute, in mein Leben, in ihr Leben. Und eben Gott ganz persönlich zu erleben. Das wünsche ich Ihnen. Dazu Gottes Segen. Und ich freue mich auf die nächste Begegnung bei Glaubengeschichten.